S.O.S.
Was willst du?
Süßes oder Saurier. S.O.S. Hurra! S.O.S. Süßes oder Saurier. S.O.S. Süßes oder Saurier. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes
und wir haben Saurier.
Heute mit
Giraffen mit Schluck auf,
zusammenklebenden Beinen
und kranken Bakterien.
Viel Fragenglas 15. Yay! Ich lieb's, wie schief diese Karten immer klingen.
Naja, ganz ehrlich, wenn ich singe, dann wird's noch schiefer.
Vielleicht singen wir einfach zusammen. Wir feiern ja heute quasi unseren Süßes- oder Saurier-Geburtstag.
80 Folgen! Boah, Sparky, hättest du das jemals gedacht?
Nee, einfach so cool, ihr Kinder da draußen. Nur, weil ihr uns so fleißig hört und die spannendsten und schlauesten Fragen des Universums zu uns sendet, gibt es mit dieser Folge schon 80 Folgen Süßes oder Saurier.
3, 2, 1.
Furzigen Geburtstag an euch! Fetzigen Geburtstag an uns. Happy Birthday, liebste Süßes oder Saurier-Gang. Happy Birthday to us.
Mal sehen, wie eure Eltern das finden, wenn ihr das nächste Mal das Geburtstagslied auch ein bisschen umdichtet wie wir.
Ich habe im Übrigen mal gezählt. Ihr Kids seid so knorke. Über 2000 Fragen als Sprachnachrichten und E-Mails habt ihr schon gesendet.
Heide Witzka! Lasst euch von einem Erwachsenen mal ein Buch mit 1000 Seiten zeigen. Und dann mal zwei. Und jede Seite ist dann eine Frage von euch. Oh, crazy!
Ha! Es ist schon ganz ungeduldig wieder, das magische Vielfragenglas.
Ich hab so Lust drauf.
Na dann, fang an. Lieblingsbiologe Sebastian kaut in der Zeit mal noch das leckere Geburtstagsbananenbrot runter, bevor er uns wieder beim Beantworten eurer 10 Fragen hilft.
Oh ja. Frage 1. Mit Samuel aus Düsseldorf fängt es genau da an, wo wir in unserer letzten Folge Meeressaurier, der Ichthyosaurus aus dem Jura, aufgehört haben. Bei den Sauriern. Samuel fragt sich etwas zu unseren Lieblingsgiganten.
Ich möchte wissen, wie alt Dinos geworden sind.
Was sagt der Herr Lieblingsbiologe?
Oh, wie alt ein Dino geworden ist, ist schwer zu sagen. Wir können sie ja nicht mehr fragen.
Ha, was für eine Stimme verschiedene Dinosaurier wohl hätten, wenn sie sprechen könnten.
Ja, stell dir mal vor,
der mächtige T-Rex hätte so eine Stimme gehabt
wie eine Maus.
Aber zurück zu Sebastian.
An Forschungsinstituten wie dem Museum für Naturkunde in Berlin, da kann man in die versteinerten Knochen und Zähne der Dinos reingucken. Da sieht man dann etwas wie Jahresringe bei Bäumen und kann so die Jahre zählen.
Das heißt also?
Heute gehen wir davon aus, dass die großen Pflanzenfresser wie der Giraffatitan über 80 Jahre alt werden konnten und ein Tyrannosaurus Rex, von dem unsere Vögel abstammen, ungefähr so alt wurde wie ein Adler oder Rabe, also circa 30 Jahre.
Das geht doch schon wieder perfekt los hier. Saurier stark. Frage 2 kommt vom 7-jährigen Sebastian aus Wismar und wir bleiben in der Zeit der Saurier.
Gab es in der Urzeit fleischfressende Pflanzen, die größer waren als Menschen?
Jetzt beantwortet der lange Sebastian dem kurzen Sebastian eine Frage.
Von fleischfressenden Pflanzen bleibt leider nicht sehr oft ein Fossil zurück.
Also Fossilien sind meist versteinerte Überreste aus einer ganz, 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 ganz lang zurückliegenden Zeit. Erdöl ist auch ein Fossil, aber nicht versteinert. Ist ja Öl, wisst ihr Bescheid.
Wir wissen aber, dass schon die Dinos fleischfressende Pflanzen gesehen haben. Die größte davon dürfte auch heute die Kannenpflanze sein.
Ja, die sehen wirklich so aus, als hängen da Kannen oder Vasen dran.
Manchmal werden ihre Fallen mit rutschigen Wänden und Verdauungssäften am Boden bis zu einem halben Meter hoch. Ungefähr so lang wie eine Katze. Aber auch hier ist die Beute Kleingetier, wie Insekten und Spinnentiere. Manchmal verirrt sich vielleicht eine Maus in eine Falle. Die Katze braucht aber keine Angst zu haben.
Die Säfte in einigen Kannenpflanzen sind so sauer, dass manche Beute schon nach 2 Tagen zersetzt, also verdaut ist.
Frage 3 kommt von den beiden Süßmäusen Antonia, 9, und Luisa, 11 Jahre alt, aus Heidelberg. Die haben uns eine E-Mail geschrieben.
Wir möchten gerne wissen, ob Giraffen auch einen Schluck aufbekommen können.
Das lassen wir uns mal fix von Elli beantworten. Elli, die wir schon in Folge Fröhliche Hunde und trauernde Kühe, was für ein Tiere, als Expertin hatten.
Sie ist nämlich Tierärztin und hat uns da schon beantwortet, ob Giraffen auch Halsschmerzen haben können.
Oh, sie hat eben per WhatsApp geantwortet.
Auch Giraffen können Schluck aufbekommen. Viele Tiere haben ihn und sogar Babys, wenn sie noch im Bauch der Mutter sind. Wenn wir Schluck auf haben, zieht sich unser stärkster Atemmuskel, das ist das Zwerchfell, plötzlich zusammen. Unsere Lungen weiten sich und eigentlich müsste dann viel Luft auf einmal in sie hineinströmen. Aber der Eingang zur Luftröhre ist oben leider mit einem Deckel versperrt. Der Kehldeckel schließt sich beim Schluck auf nämlich genau dann, wenn wir eigentlich einatmen wollen. Sorry Luft, Eingang zu. Alles, was dabei rauskommt, ist ein Hicks.
Und wisst ihr was? Schluckaufs sind schon so alt, sagt Elli.
In der Entwicklungsgeschichte von Tieren ist der Schluckauf wohl bereits bei den Fischen entstanden.
Ich glaub, mein Schwein pfeift, macht plupp.
Nehmen wir uns mal eine Kaulquappe im Teich. Die schwimmt im Wasser und atmet Luft durch ihre Kiemen. Das funktioniert so, dass sauerstoffhaltiges Wasser an den Kiemen vorbeikommt. In den Kiemen wird der Sauerstoff an das Blut abgegeben. Wenn sich aus der Kaulquappe dann der Frosch entwickelt hat, atmet der mit einer Lunge, ähnlich wie wir.
Quasi egal ob Mensch oder Sparky-Schwein.
Die Kaulquappe hat aber auch schon eine Lunge. Und damit da beim Atmen durch die Kiemen kein Wasser in die Lunge strömt, gibt es einen Reflex, der den Weg zur Lunge versperrt. Und das haben wir von der Kaulquappe geerbt. Und Katzenbabys und Ziegen und die Giraffe auch. Nämlich den Schluck auf.
Das ist so lustig, dass sowas die Evolution nun nicht verhindern konnte und uns immer noch mit Schluck auf ärgert. Kommen wir zu Frage 4. Kommt vom 6-jährigen Ben aus Karlsruhe.
Was machen Tukane den ganzen Tag so?
Diese Frage finde ich witzig. Also witzig gut. Wie diese Frage in deinem Kopf entstanden ist, würde ich zu gern wissen. Was sagt Lieblingsbiologe Sebastian?
Ich mag, wie spezifisch die Frage ist. Nicht, was machen Vögel so, sondern Tukane.
Ha! Er ist auch begeistert. Wenn ihr die Serie über Timon und Pumba geguckt habt, kennt ihr ihn vielleicht, den Tukan. Das sind diese schwarzen Vögel mit dem weißen Lätzchen und dem unglaublich großen gebogenen Schnabel. Meist ist er gelb oder bunt.
Tukane gehören zu den Spechtvögeln. Obwohl sie aber nicht ihren Kopf wie ihre Verwandten an den Baum kloppen, sind sie dennoch viel beschäftigt. Wie die meisten Wildtiere haben sie lange Zeit vom Tag damit zu tun, Futter zu finden.
Das suchen sie sich in den tropischen Regenwäldern in Mittel- und Südamerika. Und zwar hüpfend. Ja, sie können jetzt nicht so mega gut fliegen.
Sind also keine Überflieger.
Aber sie können sehr gut hüpfen und hängen da sehr viel Zeit in den Bäumen rum.
Bei Tukanen sind das Früchte, Insekten, Spinnen, Reptilien und kleine Säugetiere. Also suchen, jagen, sammeln, fangen, packen und knacken sie. Wenn sie das nicht tun, kümmern sie sich vielleicht ja um ihren Nachwuchs. Das machen bei den Tukanen nämlich beide Eltern.
Gleichberechtigte Elternschaft sozusagen. Auch die wissen schon, wenn das alles nur an einer Person hängen bleibt, nicht gut.
Nebenher pflanzen sie Bäume an, indem sie Samen ausscheiden. Ansonsten ruft der Tukan, um Freunde zu finden oder sein Revier zu markieren. Und liefert sich auch mal Kabbeleien mit anderen Tukanen. Er baut eine Höhle für seine wachsende Familie oder Pärchen brüten und putzen sich gegenseitig das Gefieder. Du merkst, der Alltag eines Tukans ist pickepacke voll. Der hat den Schnabel voll zu tun.
Ich finde, die klingen ganz schön sympathisch.
Frage 5 kommt vom 5-jährigen Harry aus Dresden.
Ich möchte gerne wissen, welche Spinne die größten Netze spinnt.
Oh, das weiß ich. Seit unserer Podcast-Folge Im Netz der Spinnen bin ich ja Fan. Da finden wir auch heraus, was eine Radnetzspinne ist. Die macht quasi ein Radnetz. Also diese typisch runden Netze aus dem Park oder Garten, die ihr kennt. Und genauso eine Radnetzspinne spinnt das größte Netz. Sie heißt Darwin-Riesenspinne. Ist aber, Fun Fact, super klein. Das Weibchen wird bis zu 2 Zentimeter groß, das Männchen noch kleiner. Nur einen halben Zentimeter. Aber ihr Netz? Boah.
Du machst das jetzt aber spannend.
Oh ja. Der längste Faden im Netz der Darwin-Spinne ist 25 Meter lang. Der Brückenfaden, also ihr Sicherheitsfaden, den sie an einem Ast oder so festklebt und sich so außerhalb des Netzes aufhalten kann. Insgesamt ist ihr Netz dann 28.000 Quadratzentimeter groß. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das Netz ist ganz rund, dann kann das schon einen Durchmesser von 2 Metern haben.
Wow, abgefahren. Also stellt euch vor, ein sehr großer Mensch mit 2 Metern legt sich in den Sand oder Schnee und dreht sich einmal um sich selbst, wie beim Schneeengel machen. Nur eben, dass das die Netzgröße ist.
Exaktamente.
Frage 6. Oh, die haben uns gleich 2 von euch gesendet. Lilo aus Glücksstadt und der 7-jährige Franz aus Weimar haben uns gefragt.
Wie kann der Zitteraal eigentlich Strom erzeugen unter Wasser?
Dein Körper funktioniert auch mit Strom. Den stellen deine Körperzellen mit geladenen Teilchen, sogenannten Ionen, her.
Ich wusste schon immer, dass Jule ein halber Zitteraal ist. Die steht ständig unter Strom.
Der Zitteraal ist aber eines der wenigen Tiere, die viel mehr Strom machen können als du. Sie benutzen die Stromladung dann, um sich im trüben Wasser zurechtzufinden, quasi als Antenne, aber auch, um mit anderen Zitteraalen kommunizieren zu können und um andere Tiere zu schocken, sei es zur Verteidigung oder um einen Fisch zu betäuben und zu essen.
Betäubt! Die Elektroschocken quasi ihre Beute.
Dazu haben sie extra umgebaute Muskelzellen im Körper, die alle hintereinander gestapelt liegen, wie eine Batterie. Wenn der Zitteraal eine Stromladung abgeben will, sagen seine Nervenzellen den Batteriezellen, den sogenannten Elektroplaxen, dass sie die Ionen fließen lassen können.
Aber schockt er sich dann nicht auch selber?
Strom fließt dann in eine Richtung. Vorne vom Fisch raus, im Bogen und hinten am Schwanz wieder in den Fisch rein. So ist der Stromkreis geschlossen und der Zitteraal schockt sich nicht selbst. Das wäre ärgerlich, denn er kriegt über 800 Volt Spannung hin.
Wow, also 800 Volt, das ist super viel. Euer Herd zum Beispiel braucht Starkstrom und selbst da hat die bestimmte Steckdose nur 400 Volt Spannung.
Frage 7 kommt von Matteo, 5 Jahre aus Witten in Nordrhein-Westfalen.
Wieso klappern die Störche?
Yeah, ich finde es so gut, wie du Redewendungen mit uns überprüfen willst.
Was wir schon mal mit Sicherheit sagen können, der Storch bringt keine Babys. Aber, Lieblingsbiologe Sebastian, warum denn nun das Geklapper?
Sicher kennst du viele Vögel mit einer tollen Stimme. Wie zum Beispiel die Amsel, der Buchfink oder der Kuckuck. Der Storch hat keine schöne Stimme. Er kann kaum rufen. Das muss er aber auch gar nicht, denn anders als viele andere Vögel hat er einen sehr langen Schnabel, der toll klappert, wenn er ihn aufeinander schlägt. Damit kann er sich mindestens so gut mit seinen Artgenossen unterhalten wie die singenden Vögel.
Frage 8. Ich habe das Gefühl, diese könnte unser Leben verändern. Oha, oha, ja wirklich. Joshua aus Glücksstadt ist was super Interessantes aufgefallen.
Wenn Insekten sterben, machen sie ja so die Beine zusammen. Warum machen sie das?
Super Beobachtung. Darüber habe ich wirklich noch nie nachgedacht, ist aber schon häufiger gesehen. Total spannend.
Hm, Also, ich würde sagen, weil sie keine Hände haben, falten sie einfach ihre Beine zusammen. So, wie wenn ein Mensch in einen Sarg gelegt wird. Und jetzt der Experte.
Die Muskeln, die bei Insekten wie Fliegen die Beine anziehen, sind etwas stärker als die Muskeln, die die Beine strecken. Wenn die Fliege stirbt, trocknet sie auch aus. Dabei ziehen sich die Muskeln zusammen und die Beine werden gekrümmt.
Wow, wow, wow!
Bei Spinnen ist das noch deutlicher, weil die zum Strecken der Beine gar keine Muskeln haben. Sie pumpen stattdessen ihre Art von Blut in die Beine und das streckt dann die Gliedmaßen. Wenn die Spinne tot ist, wird nichts mehr gepumpt und die Beine ziehen sich an den Körper ran.
Frage 9 kommt von Anton aus Basel. Der hat sich auch eine ziemlich gute Frage gestellt.
Können Bakterien krank werden?
Normalerweise denkst du wahrscheinlich bei Bakterien, dass sie dich krank machen können. Für viele Bakterien trifft das auch zu. Aber tatsächlich können auch Bakterien krank werden. Sogenannte Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien befallen können. Es sind Schmarotzer. Das heißt, sie lassen das Bakterium Dinge für sie tun, nämlich die Vermehrung der Viren.
Und wie geht das?
Das Virus dockt außen an die Hülle an, spritzt die Bauanleitung für weitere Viren rein und nun kann das Bakterium gar nicht anders, als viele, viele neue Viren zu basteln. Dabei kommt das Bakterium eigentlich immer ums Leben. Also sind das ziemlich fiese Krankheiten für die Bakterien.
Die letzte Frage für heute. Die kommt vom 4-jährigen Amadeus aus Osterkappeln bei Osnabrück.
Was ist ein Moschusochse?
Ah, das sind doch diese riesigen braunen Fellberge mit den geschwungenen Hörnern links und rechts vom Kopf, die manchmal aussehen wie eine Barockperücke.
Moschusochsen sind richtig cool.
Sag ich doch.
Sie sind mit den Ziegen verwandt und leben gern in bitterkalten Gegenden. Hoch im Norden, zum Beispiel auf Grönland und im eisigen Norden Kanadas.
Quatsch! Also nicht mit der Kuh verwandt? Verrückt!
Sie werden ungefähr 1,5 Meter hoch und sind dick bepackt mit dichtem Fell. Das schützt sie vor der Kälte der Tundra, so heißt dieser Lebensraum. Wenn der Schnee es zulässt oder im Sommer schmilzt, dann fressen Moschusochsen gern Blätter von Bäumen wie Birken und Weiden. Sie knabbern aber auch Gras und Kräuter, Flechten und Moose. Quasi alles, was sie so an Pflanzen kriegen können. Sie müssen sich viele Fettreserven anfressen, weil die Winter so weit im Norden unerbittlich sind.
Zack, bumm, schon wieder vorbei unsere Geburtstagsfolge.
Wer von euch hat eigentlich schon alle 80 Folgen gehört? Unglaublich, wie viele das sind. Alles nur dank euch.
Falls ihr erst jetzt ganz frische Süßes- oder Saurier-Ultras seid, dann habt ihr jetzt noch einiges vor.
Haha, und wenn ihr es schon alles kennt und immer noch wissen wollt, ob Alpakas auch spucken und wie die Wolle vom Schaf in eure Socken kommt oder was Fuchsbabys den ganzen Tag machen oder wenn ihr Fragen habt zu allem, was stampft, krabbelt, blubbert oder fliegt,
dann sendet an meine Freundin Jule und mich, Sparky von der Berliner Sparkasse, ganz einfach die Frage als Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
Sparky, ich wünsche mir heute zu unserem Folgengeburtstag einen richtig, richtig, richtig schlechten Witz, bitte.
Fragt ein Hasenbaby seine Mutter, wie werden eigentlich Menschenbabys geboren? Sagt die Hasenmutter, der Storch hat sie gebracht. Und wie wurden wir geboren? Der Zauberer hat uns aus dem Hut gezogen.
Ich mach mich vom Acker.
Man riecht sich.
SOS.
Was willst du?